Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Live Plus. Wir sprechen an dieser Stelle über Themen, die die Wirtschaft bewegen, die Sie als Verbraucher und die uns beide betreffen. Mein Name ist Hanna Krolle. Ich bin Redakteurin im Unternehmensressort beim Handelsblatt.
Und mein Name ist Thorsten Firlus, ich bin Redakteur beim Handelsblatt und berichte unter anderem über Immobilienthemen. Und um Immobilien geht es heute auch und auch in den kommenden drei Folgen, die wir haben, und genau um die Energieversorgung von Immobilien. Die erste Folge, zu der wir heute Detlef Neuhaus von Solarwatt begrüßen und Jörg Sutter von der Verbraucherzentrale NRW, wird sich mit dem Thema Photovoltaik für die Wohnimmobilie beschäftigen. In den kommenden drei Folgen beschäftigen wir uns mit den Themen Brennstoffzelle, Holzpelletöfen und Wärmepumpen. Wenn Sie diese und alle anderen Folgen im Nachgang noch anschauen würden, können Sie das gerne auf handelsblatt.com tun, als Text lesen oder als Podcast anhören. Sollten Sie eine Frage zu den drei kommenden Themen haben, können Sie diese auch schon an uns mailen unter live@handelsblatt.com. Gleichzeitig können Sie für den heutigen Stream, für die heutige Sendung, Fragen stellen über Slido, die wir dann an unsere Experten, Herrn Sutter und Herrn Neuhaus, weiterreichen.
Ja, danke, Thorsten. Wir haben uns mal schlau gemacht, mal recherchiert, wie es um den Markt von Strom und Heizen und Gas aussieht. Und die vergangenen Monate haben ja gezeigt, die Preise steigen immer weiter. Das Vergleichsportal Check24 hat eine Analyse, hat Prognosen erstellt, wie sich wohl die Strompreise für einen Musterhaushalt pro Jahr entwickeln werden. Und wer im September einen solchen Stromtarifvertrag abschließt, zahlt 40% mehr als noch im Vormonat. Das wären pro Jahr ungefähr etwas mehr als 2000 Euro. Im vergangenen Monat waren es noch wesentlich weniger. Ja, wir wollen jetzt schauen, was das bedeutet für Sie, für uns. Und ja, Thorsten, was denkst du?
Die Idee ist natürlich da, den Strom vom eigenen Dach in die eigenen Steckdosen zu bringen. Potenzial ist da. Derzeit sind rund 1 Million Eigenheime in Deutschland mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Es stehen aber mehr als 16 Millionen Eigenheime, das sind Zahlen von Ende 2021, auf deutschen Grundstücken. Die Dächer von Mehrfamilienhäusern sind da noch nicht nur einmal mit eingerechnet.
Ja, das stimmt. Und was vielleicht ganz interessant ist an uns beiden, wir haben unterschiedliche Perspektiven auf das Thema. Ich bin Mieterin eines Einfamilienhauses. Du bist Eigenheimbesitzer. Was unterscheidet uns denn da jetzt? Also wir haben irgendwie verschiedene Handlungsspielräume und wir wollen uns mal näher anschauen, ja, was es eben für Mieter, für Mieterinnen und Mieter und für Eigenheimbesitzer eigentlich heißt. Hast du schon eine Solaranlage? Planst du dir eine anzuschaffen?
Nein, denn mein Eigenheim befindet sich in einer umgebauten Fabrik, denkmalgeschützt, und da gelten dann immer noch mal ganz andere Regeln, denn eine Solaranlage dürfte von außen eigentlich gar nicht zu sehen sein, so wie nicht der Ausschacht von einer Küchenablüftungsanlage zu sehen sein durfte, es immer nur durch die Mauer gehen durfte. Insofern ist dieses Thema ein wenig für mich verschoben. Aber was mit deiner Wohnung? Hat dein Vermieter eventuell schon mal zugesagt, drüber nachzudenken?
Hat er noch nicht. Ich beziehe gerade Strom noch ganz klassisch, aber mich würden tatsächlich Alternativen interessieren, gerade jetzt, wo die Preise so explodieren. Und ich hoffe, dass ich heute Antworten bekomme von unseren Experten, Thorsten.
Genau, und damit kommen wir zu Ihnen. Herr Neuhaus ist CEO von Solarwatt und sitzt, wie wir schon besprochen haben, vor dem sonnigen Hintergrund im Bergischen Land, wenn ich das richtig sehe. Und die Frage beschäftigte mich gleich als allererstes: Ist denn Solarenergie im Herbst genauso effizient wie im Sommer?
Ja, also guten Tag erstmal zusammen. Ganz kurze Korrektur. Ich komme aus dem Bergischen Land, sitze gerade in Dresden, bin in so einem Hauptsitz. Ja, klar,
Dann
ist
sehen Sie es mir nach.
ja, nee, nein, kein Problem, ich wollte es nur richtig stellen. Ja, ist sie, klar, man kann schauen, das Gleiche gilt auch für Dachneigung und Ausrichtung. Wir hatten mal eine Zeit, die liegt jetzt schon sehr lange zurück, wo die Module selbst sehr, sehr teuer waren. Und damit kam es darauf an, wirklich den letzten Zehntel Prozentsatz noch rauszuziehen. Das ist lang vorbei. Also die Preise für Photovoltaik sind dramatisch in den letzten 10 Jahren runtergegangen. Damit also auch in eine deutliche Wirtschaftlichkeit. Und dann ist es natürlich immer besser, wenn kein Wölkchen am Himmel ist, wenn die Sonne strahlt und salopp gesagt knallt und wenn das Dach optimal Richtung Süden ausgerichtet ist und die optimale Neigung hat, dann holt man da ein bisschen mehr raus, ja. Aber in Summe sind das alles keine Gründe mehr, wo heute eine PV-Anlage, bis auf wenige Ausnahmefälle, nicht mehr in eine deutliche Wirtschaftlichkeit kommt. Also auch im Herbst und auch im Winter weniger dann, jawohl, ist mehr bewölkt, aber immer noch sehr sinnhaft.
Wenn ich jetzt als Eigenheimbesitzer darüber nachdenke, mir eine Photovoltaikanlage anzuschaffen, was brauche ich eigentlich als Eigenheimbesitzer alles? Nur die Module oder gibt es weitere Dinge, die Voraussetzungen sind, damit das funktioniert?
Das kommt so ein bisschen darauf an, wie sehr Sie da in die Vollen gehen wollen, um das dann auch zu formulieren. Also ich denke, ganz sinnvoll ist eigentlich für jeden Eigenheimbesitzer, da fallen mir jetzt nur ganz wenige Ausnahmen ein, ist immer eine PV-Anlage. Weil Sie haben den erzeugten Strom verbrauchen Sie eben dort, wo er auch erzeugt wird. Das ist immer im höchsten Maße effizient, mit minimalsten Leitungsverlusten versehen, super ökologisch und eben auch wirtschaftlich. Da brauchen Sie halt eine PV-Anlage für und einen Wechselrichter, der den Gleichstrom in Wechselstrom wandelt. Das will der Endverbraucher gar nicht wissen, muss er auch nicht. Und das war es eigentlich. Und wenn Sie dann Sektorenkopplung, wie wir das nennen, betreiben wollen, also wirklich das Maximalste tun wollen, erstens, um unabhängig zu werden, zweitens, um noch mehr Wirtschaftlichkeit zu haben und drittens, um auch ökologisch das Beste zu tun, dann verknüpfen Sie diese selbst erzeugten Energien, also Strom aus PV, mit Wärme und da idealerweise mit einer Wärmepumpe, habe ich gerade gehört, das ist einer Ihrer nächsten Beiträge, ist eine super Geschichte. Und damit decken Sie eben halt auch die Wärmeseite mit selbst erzeugtem Strom zu einem Teil X ab. Und wenn man den Eigenverbrauch, also das, was man wirklich erzeugt und dann auch selbst in dem Gebäude verbraucht, erhöhen will, dann bietet sich ein Elektrospeicher an. Also das ist so die Idealanlage, die wir sehen, besteht aus Photovoltaik, aus einem Elektrospeicher, aus einer Wärmepumpe mit einem entsprechenden Pufferspeicher und aus einer Ladestation für das Elektromobil.
Ist es denn möglich, sich vollständig mit dem Strom vom eigenen Dach zu versorgen?
Theoretisch ja, praktisch macht das nicht ganz so viel Sinn. Erstmal sind bei Einfamilienhäusern auch häufig die Dächer nicht so groß, dass ich das tun kann. Zweitens haben Sie ja immer bei Photovoltaik, genauso bei Wind wie eigentlich bei allen Erneuerbaren, müssen Sie ja den Verbrauch mit der Erzeugung alignen bzw. harmonisieren. Das heißt, Sie müssten dann, wenn viel Strom ist, so viel Strom wegspeichern, dass dann, wenn wenig Sonne da ist, das alles nutzen können. Das tut man mit einem Stromspeicher und bringt damit den Eigenverbrauch hoch bis zu 70-80%. Aber für die letzten 10-30% wäre dann der Aufwand, den man betreiben muss, also die Größe des Energiespeichers oder die Größe der Anlage, in den meisten Fällen nicht mehr wirtschaftlich und macht dann keinen Sinn mehr.
Möchtest du eine Frage dazu stellen?
Ja, wir sehen schon, es kommt von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern schon ganz viel rein. Ich fange mal an. Wie lange ist die Lebensdauer einer Anlage? Welche Wartungsarbeiten stehen an? Herr Neuss, können Sie dazu was sagen?
Super Frage, vielen Dank dafür. Steilvorlage. Also wenn Sie vernünftige Qualitätsmodule haben, die gibt es mittlerweile wirklich am Markt zu kaufen. Wir hatten mal eine Zeit, wo asiatische Module sehr problembehaftet waren. Das sage ich jetzt mal ganz fair. Das ist in weiten Teilen nicht mehr so. Die gibt es immer noch. Klar, gibt bei jedem Produkt immer Hersteller, die da nicht so auf Qualität achten. Aber gute Qualitätsprodukte, die halten zwischen 15 und 20 Jahre für Standardmodule, also Glasfolienmodule. Die haben vorne Glas, dann kommen die Zellen, die Strom erzeugen, da hinten Folie, ein bisschen vereinfacht gesagt. Wir stellen Spezialmodule her, eben speziell für das Einfamilienhaus, für den Residential-Bereich. Das sind sogenannte Glasmodule, die haben hinten anstatt einer Folie auch eine Glasscheibe. Führt dazu, dass die deutlich länger haltbar sind und wir geben dort eine Produkt- und Leistungsgarantie, also auch das Produkt selber und dass sie auch bis zu einem gewissen Grad, nämlich 80% der Ursprungsleistung nach 30 Jahren bringen, geben wir 30 Jahre Garantie. Also die halten 30 Jahre und ganz ehrlich, ohne Werbeveranstaltung, die machen auch noch Strom, wenn meine Kinder so alt sind wie ich, nicht mehr so viel wie vorher. Also das ist eine Investition, die Sie auf 20, 30 Jahre gut rechnen können.
Ist es denn für sowohl für Häuslebauer, die sich damit beschäftigen, ein Haus zu bauen, sind es die gleichen Überlegungen für diejenigen, die ein Haus bereits besitzen? Wenn ich in meinem Haus bereits wohne, kann ich mit dem gleichen Aufwand die Anlage montieren lassen, wie jemand, der in der Planung von Beginn an alle diese Faktoren mit einbeziehen kann?
Ja, also im Wesentlichen ja. Ja, also ich sag mal, wenn man jetzt da ins Detail guckt, dann wird man natürlich sagen, klar ist das immer einfacher und besser und man kann es auch besser aufeinander abstimmen, wenn das im Neubau sofort mit eingeplant wird. Das ist so, aber das ist aus meiner Sicht und unserer Erfahrung vernachlässigbar. Sie können auf fast jedem Standard Einfamilienhaus und auch im Weiteren noch nicht Standard, können Sie relativ einfach eine Photovoltaikanlage aufbringen. Das ist heute wirklich von Ausnahmen abgesehen, Denkmalschutz und Ähnliches, ist das heute überhaupt kein Problem mehr und normalerweise in 2 Tagen geschehen. Also im Moment leider nicht, weil wir einen deutlichen Fachhandwerkermangel haben, aber unter normalen Umständen haben Sie die Anlage in 2 Tagen auf dem Dach.
Hanna, du hast schon die nächste Frage aus dem Publikum.
Es kommt sehr viel rein, das ist sehr schön. Wann kann ich eine Autobatterie wie einen Stromspeicher für den Hausverbrauch verwenden?
Hey, da hat sich schon jemand damit beschäftigt.
Merkt man, ja, sehr gut.
Dazu brauchen Sie eine Ladestation, die sozusagen bidirektionalfähig ist, also die sowohl Strom, idealerweise auch noch dann natürlich selbst erzeugten Strom, also Graustrom macht für E-Mobilität überhaupt keinen Sinn, also idealerweise selbst erzeugten Strom aus der PV-Anlage oder zumindest grüner Strom in die Autobatterien hineinlädt und die Ladestation muss aber auch fähig sein, dann wieder den Strom aus dem Auto herauszuziehen, um dann in den Haushalt einzuspeisen. Da ist eigentlich weniger das Problem, diese bidirektionalen Ladestationen, die gibt es heute schon, sondern da die Intelligenz muss eigentlich in der Regelung liegen. Weil Sie wollen ja dann nicht, dass Ihr Kühlschrank zwar aus erneuerbaren Energien von der Autobatterie geladen worden ist, aber dass Sie dann nicht mehr zum Supermarkt fahren können, weil die Batterie leer ist. Sondern da muss schon eine Intelligenz in der Software dahinter liegen, die entscheidet, wann macht das Sinn. Also wann macht das Sinn, die ihr persönliches Verbrauchsverhalten lernt, die aber auch Bescheid weiß über vielleicht zukünftig unterschiedliche Tarifsysteme. Da kann der Kollege von der Verbraucherzentrale ganz sicherlich mehr zu sagen als ich. Aber unterschiedliche Tarifsysteme, wann macht das mehr Sinn, wann strebt selbst erzeugter Strom an, den ich vielleicht direkt in den Kühlschrank speichere, wann steht er nicht an und kann das aus dem Auto herausziehen, weil ich weiß, jetzt ist es 3 Uhr nachts und mein Besitzer ist noch nie um 3 Uhr nachts losgefahren, wird er jetzt wahrscheinlich auch nicht tun und deswegen kann ich das da rausziehen. Also da liegt die Intelligenz eher in der Software. Theoretisch ist es heute schon möglich, ist aber noch nicht so weit verbreitet, wird aber kommen. Das ist eine sehr gute Frage und dann haben wir, und das ist ja eine super Chance, dann haben wir demnächst Millionen und Millionen von Batteriespeichern in der Garage stehen, mit denen wir Eigenverbrauch optimieren können. Und das wird sehr, sehr schnell kommen.
Ja, es geht immer weiter. Kann ich Wasserstoffspeicher für eine längere Speicherung der Energie nutzen?
Das kann man physikalisch tun. Macht nur im Einfamilienhaus keinen Sinn. Also da gibt es unterschiedliche Meinungen, welche Rolle Wasserstoff in Zukunft spielt. Sie finden auch unterschiedliche Fachleute, die das in die eine oder andere Richtung gut argumentieren können. Ich kann Ihnen meine sagen, ich glaube, dass wir in Wasserstoff zukünftig und jetzt massiv in Forschung und Entwicklung investieren müssen und dass das ein großes Standbein werden wird, insbesondere um für große industrielle Anwendungen und vielleicht auch Schwerlastgeschichten, also Tanker, Last-LKWs und so weiter. Da kann ich mir das vorstellen, dass mit grünem Wasserstoff, also grüner, Sie müssen ja am Ende Strom in Wasserstoff umwandeln und das wandeln Sie dann wieder in irgendetwas anderes um, Bewegungsenergie oder sonst etwas oder Wärmeenergie halt. Und das macht nur Sinn mit grünem Strom. Das ist aus meiner Sicht nur bei großen Anwendungen sinnvoll. Im kleinteiligen Bereich halte ich das für keine gute Idee, weil es technisch relativ aufwendig ist, aber vor allem in dem kleinteiligen Bereich, also Einfamilienhaus, unglaublich teuer. Wie gesagt, physikalisch geht das. Sie können da, und das ist auch eine Möglichkeit, wenn man das tut, sich zum Beispiel völlig unabhängig zu machen. Also da sind schon Chancen drin im Wasserstoff. Für die nächsten 10 Jahre, glaube ich, wird das eine Nische bleiben.
Es geht schon weiter, Thorsten.
Eine ganz banale Frage: Spielt es überhaupt eine Rolle, welche Form mein Dach hat? Ob es ein Flachdach ist oder ob es ein spitzes Dach ist? Und was mache ich mit Bäumen, die in meiner Umgebung sind und vielleicht heute noch klein sind und in 15 Jahren mein schönes Dach schattieren?
Ja, ich meine, gut, das ist dann vielleicht schon mal so eine Brücke zu Ihrer ersten Frage. Wenn ich dann, oder war eine der ersten, wenn ich also ein Haus neu baue, dann pflanze ich vielleicht dann die Bäume dahin, wo sie nicht verschatten. Das ist ein Thema, das muss man berücksichtigen. Also Ausrichtung, Dachart, Dachneigung, Verschattung sind ein Thema. Ich sagte es vorhin aber schon, es ist nicht mehr so dramatisch wie früher, weil es eben so effizient ist und Photovoltaik so günstig in Gänsefüßchen geworden ist. Flachdach kein Problem, ist ein bisschen aufwendiger, weil sie auf Dachdecker werden jetzt sagen, das ist vereinfacht, aber ist ein bisschen komplizierter, weil sie auf die Dichtigkeit dort achten müssen. Und Windgeschichten spielen eine Rolle, dass das Photovoltaikmodul nicht plötzlich fliegen lernt. Also da ist es ein bisschen komplizierter, aber es sollte eigentlich wirklich technologisch überhaupt kein Thema mehr. Normale Dacharten in Gänsefüßchen normal auch nicht. Es wird immer dann schwierig, wenn Sie solche Sachen haben, Krüppelwalmdächer, wenn das jetzt jemand was sagt, oder ganz viele Gauben drin, ganz viele Fenster, viele Schornsteine. Dann wird es immer ein bisschen komplizierter, weil sie nicht mehr so viele PV-Module aufbringen können, weil die Befestigung häufiger etwas komplizierter ist, weil es vielleicht auch nicht mehr ganz so ästhetisch aussieht, wenn die so, ja, nicht so schön in einer Fläche, sondern hier mal eins und dort mal eins. Aber vom Prinzip her, ganz ehrlich, 85%, 90% der Dächer, kein Thema.
Wie sieht es mit Ost-West-Ausrichtung aus? Wollte ja auch ein Zuschauer, eine Zuschauerin wissen?
Nee, gut, sieht es aus. Können Sie machen. Also da gilt das Gleiche. Vor 10 Jahren hätte Ihnen jeder davon abgeraten, weil Sie eben dann nicht aus dem Modul 100% rausholen können. Und das war aber früher, vor 10 Jahren, absolut notwendig, damit Sie irgendwie in die Wirtschaftlichkeit kamen. Und da brauchten Sie auch noch Förderung für. Heute ist das so, dass Sie, wenn Sie gut oder wenn Sie ein günstiges Haus haben, jetzt nicht günstig in der Bau, sondern günstig von der Ausrichtung und allem drum und dran, und das alles optimal ist, eine optimale Anlage, dann können Sie selbst mit dem Einfamilienhaus Photovoltaikanlagen Ihren Strom auf die entsprechende Lebenszeit gerechnet für 6, 7, 8 Cent selbst erzeugen. Und wenn Sie jetzt ein Ost-West-Dach haben, jo, dann ist das nicht so optimal, dann kostet der Strom nicht mehr 6, 7, 8 Cent, dann kostet er eben halt 9, 10, 11, 12 Cent. Aber das sind dann immer noch 30 Cent weniger, als Sie bezahlen würden, wenn Sie es bei dem Energieversorger Ihres Vertrauens beziehen.
Kosten sind etwas, was uns beim Handelsblatt immer interessieren. Mit was muss ich denn als Eigenheimbesitzer im Groben rechnen, um mich selber versorgen zu können? Mit, nehmen wir mal ruhig die Maximalausstattung an, mit Speicher und Wechselrichter.
Ja, die würde ich jetzt gerade gerne nicht, als Wechselrichter sowieso mal dabei, mit Speicher würde ich gerade gerne nicht nehmen. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste ist, das ist dann wirklich eine sehr individuelle Geschichte. Und der zweite ist, die Speichertechnologie heute, die Menschen, die heute Speicher kaufen, und wir sehen, dass es dramatisch ansteigt, tun das in der Regel aus zwei Motivationen, nämlich aus einer ökologischen und weil sie unabhängig werden wollen. Der Speicher hat bis vor ungefähr einem Jahr eine Photovoltaikanlage einen Ticken unwirtschaftlicher gemacht. Nicht unwirtschaftlich, aber einen Ticken unwirtschaftlicher, weil eben halt die Kilowattstunde einspeichern und rausspeichern eben nicht so günstig war aufgrund der Preise des Speichers, dass es die Wirtschaftlichkeit erhöht hätte. Das ändert sich jetzt gerade aus zwei Gründen. Erstens, weil der Strom immer teurer wird und zweitens, weil die Speichertechnologie immer günstiger wird. Und dadurch ist der Tag, wo das umkippt, und in einigen Fällen sehen wir es jetzt schon, wo also ein Speicher nicht nur für Unabhängigkeit und Ökologie sorgt, sondern auch für Wirtschaftlichkeit, der ist so kurz entfernt. Aber wenn ich jetzt als Enkel, als Häuslerbesitzer überlege, machst du das, dann würde ich gerne das Beispiel nehmen, nur mit der PV-Anlage, weil das triggert. Einen Speicher können Sie sich ja zu jedem Zeitpunkt nachbauen, wenn Sie das möchten, aus welchen Gründen auch immer. So eine Photovoltaikanlage kostet heute Hängt von der Bauform ab, hängt auch von dem Facharbeiter ab, weil der macht auch seine Aufschläge darauf. Seine Arbeitszeit ist auch regional unterschiedlich. In Bayern kostet er mehr als in Westfalen und so weiter. Aber ich sage mal, um so eine Hausnummer zu sagen, ist es auch teurer geworden, muss man wirklich sagen, die letzten Monate deutlich sogar. Aber wenn ich mal so eine Hausnummer sage, 1.500 € plus minus irgendwas, geht auch mit, finden auch mit 1.800, finden sie auch mit 1.200, wird selten. Aber wenn ich mal 1.500 sage, fürs Kilo, fürs fertig installierte Kilowatt-Peak und Sie in so einem durchschnittlichen mittelgroßen Einfamilienhaus vielleicht 7 Kilowatt-Peak brauchen, dann reden Sie vielleicht über 10, wenn es gut läuft 9, eher jetzt mit steigenden Preisen 11.000, 12.000 € für eine komplett installierte PV-Anlage. Die betreiben Sie bei uns 30 Jahre, nehmen wir mal die 20, dann haben Sie so ein Payback, wo Sie sagen, jetzt komme ich in den Moment hinein, wo ich Geld verdiene, weil das, was ich an weniger bezahle an Strom, geht direkt in meine Tasche und brauche ich nicht, um das Invest abzubezahlen. 10 Jahre plus minus irgendwie. Wir kennen Fälle, wo das wirklich super läuft, da dauert 6 Jahre. Wir kennen Fälle, wo es nicht so günstig ist, da sind es 14. Aber wie gesagt, wir reden über ein Produkt, was 30 Jahre flach ist. Wirtschaftlich ist das immer.
Hanna, ist noch eine Frage da? Ansonsten schieße ich noch eine von meinen ab.
Ja, es ist noch etwas reingekommen. Hallo zusammen, ich habe eine fremdgenutzte Immobilie mit 7 Einheiten und Nachtspeicheröfen. Ist das Mieter-Strommodell eine sinnvolle Option? Wo sind die Tücken, Herr Neuhaus?
Jo, wie lange ist unsere Zeit hier? Das ist genau
2 Minuten.
Das ist genau eine super Frage. Die Leute, die Menschen umtreiben, auf die wir Antworten haben müssen, die relativ schnell und klar sind, und die haben wir in diesem Falle nicht, weil diese Regulatorien einfach relativ kompliziert sind, weil das ein bisschen auch im Einzelfall abhängig ist. Also so einfach, wie das gerade beim Eigenheimbesitzer ist, wie ich es gerade geschildert habe, wo es wirklich ja super einfach ist, der Entscheidungsprozess hier ist, und wie es dann wird, der muss dann auch steuerlich was machen und viele Zettelchen ausfüllen, ja, aber am Ende ist es doch einfach. In diesem Beispiel möchte ich jetzt eigentlich keine einfache Antwort drauf geben, weil die stimmt dann hinterher sowieso nicht. Da würde ich wirklich anbieten, dass die Frage und der Zuschauer, der das da jetzt gerade gefragt hat, dass wir das im Nachgang dann mal uns im Detail angucken und dann vielleicht Antworten geben können.
Okay, super. Spannendes Gespräch, vielen Dank. Thorsten, was hast du mitgenommen?
Gerne.
Bist du überzeugt?
Dass, wenn ich nicht gerade ein denkmalgeschütztes Fabrikgebäude mit anderen Eigentümern teilen würde, ich schleunigst mir mal Angebote einholen würde und hoffen, dass dann genügend Fachkräfte da sind, die sie auch montieren würden. Denn das scheint ja eines der größten Probleme der Branche im Moment zu sein. Dann begrüßen wir jetzt Jörg Sutter von der Verbraucherzentrale NRW. Hallo, Herr Sutter.
Guten Tag.
Vielleicht darf ich Sie noch vorstellen, Sie haben ja, beschäftigen sich schon seit 20 Jahren mit Solarenergie, haben verschiedene Positionen dazu inne. Sie sind Referent für Photovoltaik, wie Thorsten Firles schon gesagt hat, halten Vorträge und Webinare zu Photovoltaik und sind Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie. Und, das finde ich besonders spannend, Sie erstellen auch Gutachten, wenn es vielleicht mal nicht so gut gelaufen ist. Und über diese Tücken und vielleicht auch Störungen möchte ich nachher auch mit Ihnen sprechen.
Gerne.
Lass uns mal beginnen. Wir haben viel über die Details der Technik gesprochen. Herr Neuhaus und Herr Furlus sind auch schon auf die Sonne im Hintergrund eingegangen. Mich würde auch Ihre Meinung interessieren. Wir sind mitten im Herbst, der Winter steht bevor. Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, eine Solaranlage zu bauen? Das klingt für mich nicht so intuitiv.
Also es ist auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt, um sich jetzt mit einer Photovoltaikanlage auch zu beschäftigen. Wir hatten ja gerade eben schon gehört, dass wir ein Problem bei den Fachhandwerkern haben. Wir haben auch ein Problem beim Material. Also wenn Sie sich heute mit einer Photovoltaikanlage zum ersten Mal beschäftigen, dann werden Sie die Anlage nicht in 2-3 Wochen auf dem Dach haben, sondern Sie brauchen eine gewisse Planungszeit. Sie müssen das ein bisschen vorbereiten. Dann müssen Sie Angebote einholen, die am besten noch ein bisschen prüfen, mal durchschauen, gucken, ob das passt. Und dann erst an die Realisierung gehen. Das heißt, wir reden hier schon von einer Investition. Der Herr Neuhaus hat es gesagt, die hält nachher 30 Jahre. Und im Moment sehen wir viele Rückmeldungen auch von den Verbrauchern, die sagen, okay, der Handwerker, der braucht jetzt ein halbes Jahr, bis er die Anlage bei mir aufs Dach bringt. Trotz allem lohnt sich das, jetzt sich damit zu beschäftigen, jetzt in die Angebotseinholung zum Beispiel reinzugehen und das Ganze vorzubereiten und in die Umsetzung zu bringen.
Angebote einholen ist ein sehr gutes Stichwort. Sie haben gesagt, am besten jetzt ist der richtige Zeitpunkt, diese einzuholen und zu prüfen, ob denn auch alles stimmt. Was meinen Sie genau damit? Worauf sollten Verbraucherinnen und Verbraucher achten?
Also es geht vor allem darum, dass so eine Photovoltaikanlage, gerade auch für das Einfamilienhaus, schon eine relativ individuelle Sache ist. Also wir haben sehr viele verschiedene Dachformen, wir haben unterschiedliche Techniken, wir haben unterschiedlich starke Solarmodule. Und da muss schon der Kunde oder der Verbraucher, die Verbraucherin mal auf den Fachhandwerker zugehen, mit dem ins Gespräch kommen und mal klären, was ist eigentlich Sinn und Zweck der Photovoltaikanlage. Soll eben nur eine PV-Anlage allein montiert werden? Soll die gekoppelt werden mit einem Batteriespeicher, mit einer Ladestation, mit anderen Techniken im Haus? Davon hängt auch ein bisschen ab, wie groß ich die zum Beispiel mache. Also da so einen Dialog suchen mit einem Fachhandwerker, der sich auskennt. Und dann wird einfach da ein individuelles Angebot gemacht für das jeweilige Gebäude, für die jeweilige Verschattungssituation und für die Wünsche des Kunden, was er nachher mit dem Strom auch tatsächlich alles machen möchte. Da gibt es also keine Standard-PV-Anlage von der Stange für x kW und Euro x, sondern es ist in den allermeisten Fällen wirklich ein einzelnes Projekt, das ich da angehe. Und da muss ich mir genau überlegen vorher, was ich machen möchte.
Ja, mein Kollege Thorsten und ich, wir sind ja in verschiedenen Situationen Hauseigentümer, Mieterin. Worauf muss ich mich denn als Mieterin einstellen, wenn sich jetzt mein Vermieter entscheidet, Solarstrom anzubieten?
Hier kommt dazu auch passend eine Frage rein eines Besitzers von drei Häusern, der fragt, ob er die Mieter seine Häuser den Strom abnehmen müssen oder können.
Also dazu kann man klar sagen, die können den Strom abnehmen. Damit ist jetzt so ein Mieterstromprojekt gemeint. Also in dem Erneuerbaren Energiengesetz, in dem Fördergesetz für Solarstrom, da ist ein sogenanntes Mieterstromkonzept vorgesehen und ist skizziert, gibt auch eine gewisse Förderung dafür. Das bedeutet, ich nehme ein größeres Gebäude, ich bin der Vermieter, ich setze so ein Projekt um und ich verteile den Solarstrom, den ich auf dem Dach erzeuge, dann in die einzelnen Wohnungen rein. Und die Mieter haben dann den Vorteil, dass sie eben auch ein bisschen günstigeren Solarstrom vom Dach ernten können und den einfach mitverbrauchen können. Wenn ich Mieter in so einem Gebäude bin, mein Vermieter so ein Projekt umsetzt, dann brauche ich eigentlich gar nicht groß was berücksichtigen, sondern ich kriege vermutlich ein Briefchen, so ein Projekt wird jetzt realisiert, deine Stromrechnung wird voraussichtlich in Zukunft ein bisschen kleiner ausfallen, du bekommst jetzt einen Anteil Solarstrom. Da brauche ich eigentlich als Mieter erstmal gar nichts unternehmen, das läuft vollautomatisch. Das große Problem, der Herr Neuhaus hat es vorhin schon angesprochen, ist tatsächlich, dass dieses Mieterstromkonzept im EEG ganz schön bürokratisch ist, ganz schön umständlich ist und sich zum Teil auch nur bei relativ großen Wohneinheiten, also größeren Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten drin, dann auch rechnet. Wenn das nur eine Handvoll Wohneinheiten sind, dann ist das organisatorische Umsetzen von dem Ding so schwierig und so kompliziert, dass da viele Vermieter sich zwar dafür interessieren und auch Infos einholen, aber dann eben das Projekt doch nicht umsetzen, sondern vielleicht irgendwas anderes machen oder gar nichts machen.
Ja, welche Stellschrauben gibt es hier?
Naja, die Politik versucht seit Jahren, das Mieterstromkonzept ein bisschen zu verbessern, damit es eben in die Breite kommt. Das im Moment ist noch nicht in der Breite. Im Moment sind wir bei, ich glaube, unter 1% der PV-Anlagen, die als Mieterstromprojekt umgesetzt werden. Also das floppt im Moment noch total. Das Problem ist dann nicht das EEG und die Förderung, sondern das Problem, das kommt aus ganz vielen Rechtsbereichen und schlägt alles in den Mieterstromprojekt ein. Also sie haben steuerliche Problematiken, sie haben Problematiken vom Energierecht her, dass sie eben diesen Solarstrom, der in die Wohnungen kommen muss, tatsächlich jede Viertelstunde abrechnen müssen. Sie brauchen also eine komplette Zählertechnik im Haus, die jede Viertelstunde die Stromflüsse misst. Und das macht es einfach super kompliziert und damit auch teuer und damit schlussendlich wieder unattraktiv, vor allem für die Vermieter, die dann sagen, na, ich habe hier viel Aufwand mit so einem Projekt und der große Nutzen hat eigentlich nur der Mieter mit seinem günstigeren Solarstrom. Und dann lasse ich dann doch die Finger von dem Projekt.
Hier kommt eine sehr spezifische Frage eines Mieters, dass die Balkoneinspeisung auf 600 Megawatt begrenzt sei. Nun klären Sie uns vielleicht einmal ganz kurz ein, was eine Balkoneinspeisung bedeutet. Ich stelle mir sofort vor, Solarpaneele statt Pflanzen, die machen Strom und damit mache ich mein Teewasser. Liege ich halbwegs richtig?
Da liegen Sie halbwegs richtig, genau. Balkonsolar, wir nennen das Ganze Steckersolar, Steckersolargeräte. Das bezieht sich auf ein oder zwei Solarmodule, die ich zum Beispiel am Balkongeländer außen befestigen kann. Dann ist so ein kleiner Wechselrichter dabei, so groß wie eine Vesperdose, da wird der Strom umgeformt. Und dann ist ein Kabel dran, mit dem ich das Ganze in eine Steckdose einstecken kann. Normalerweise habe ich ja auch im gemieteten Gebäude am Balkon außen eine Steckdose und da kann ich das idealerweise einstecken. Also es ist eine ganz einfache Art und vor allem so mehr oder weniger die einzige Art, wie auch ein Mieter selber mit Solarstrom loslegen kann, indem er sich nämlich so ein oder zwei Module holt und das Ganze an den Balkon oder aufs Garagendach oder sonst irgendwo draufpackt. Da gibt es jetzt ein paar Punkte, die zu berücksichtigen sind. Und da ist auch das Handling im Moment noch nicht ganz so einfach. Ein Punkt ist, dass die Leistung begrenzt ist, wie Sie gesagt haben, auf 600 Watt pro Einheit. Also pro Wohnung beispielsweise darf ich maximal 600 Watt drin bringen. Wenn man sich es genau anschaut, dann sieht man, dass sich diese Leistung auf den Wechselrichter bezieht, also nicht auf die Solarmodule. Die Module dürfen sogar größer sein. Sie dürfen also zwei Module mit 400 Watt an den Balkon hängen. Wenn der Wechselrichter da hinten nur 600 Watt dann hat an Maximalleistung, dann ist es trotzdem so ein Stecker-Solar und dann darf es betrieben werden.
Viel banaler die Frage, darf mein Vermieter sagen, an meinen Balkon nicht, aus ästhetischen Gründen? Oder weil ich es grundsätzlich nicht will, so wie Haustiere verboten werden können?
Genau, bei Stecker-Solar ist schon die Verpflichtung für den Mieter, dass er zuerst einmal mit dem Vermieter spricht und sich da ein Einverständnis einholt. Das hängt einfach damit zusammen, dass eben die Fläche, die außen am Balkon dran ist, oder die auch außen an der Fassade zum Beispiel dran ist vom Gebäude, ist ja nicht Bestandteil des Mietobjektes. Wenn ich ein Modul nur auf meine Balkonfläche auf den Boden legen würde, dann wäre das meine Sache. Das kann ich machen. Da brauche ich den Vermieter nicht fragen. Aber das macht technisch keinen Sinn, weil ich normalerweise dann ganz, ganz viel Schatten von dem Balkongeländer aufs Modul habe. Deshalb packt man das Modul außen als Balkongeländer ran. Aber die Außenfläche gehört eben dem Vermieter. Deshalb muss ich den vorher fragen.
Was kann ich denn noch machen? Du hast nur was angesprochen. Mein Wasser kochen kann ich über einen Speicher den Strom auch noch anderweitig nutzbar machen, wenn ich schon genug Tee gekocht habe?
Also jetzt muss man unterscheiden, bei den Steckersolargeräten, da sagen wir auch als Verbraucherzentrale, da kommt eine Speicherung nicht wirklich in Betracht, weil einfach mit so ein oder zwei Modulen einfach tagsüber die Standby-Verbraucher gedeckt werden. Also da wird der Radiowecker versorgt, da wird der Internetrouter versorgt, der Kühlschrank natürlich auch ein Stück weit mit. Aber ich habe da keine großen Leistungen und ich habe auch keine großen Energiemengen, die ich mit ein oder zwei Modulen holen kann, sodass sich die Speicherung wirklich lohnen würde. Wenn ich ein Einfamilienhaus habe und eben vor allem eine größere Dachfläche, dann macht so ein Batteriespeicher Sinn. Der Neuhaus hat es ja vorhin auch schon gesagt. Dann kann ich den Strom mitnehmen, kann den abends nutzen, kann den nachts nutzen und kann vor allem, und das ist ja im Moment das große Argument, ich kann meine Stromkosten weiter reduzieren. Ich muss einfach weniger Strom vom Netzbetreiber oder von meinem Energieversorger einkaufen. Ich mache mehr Strom selber, ich werde unabhängiger.
Jetzt haben wir viel über den Nutzen gesprochen. Mit welchen Kosten muss ich denn rechnen? Was kommt da auf mich zu? Können Sie mir eine Größenordnung geben?
Also für die Steckersolargeräte kann ich grob eine Größenordnung abschätzen, aber das ist eben auch so nach Daumen, weil es da verschiedenste Möglichkeiten gibt, das anzubringen und natürlich auch verschiedene Qualitäten und so weiter. Aber ein günstiges Steckersolargerät mit einem Modul, einem kleinen Wechselrichter, fix und fertig, da liegen wir irgendwo so bei einem Paketpreis von Größenordnung 400, 500 €. Kann auch ein bisschen teurer sein im Moment natürlich. Das wird auch teurer, die Nachfrage ist riesig. Wenn ich dann zwei Module habe und vielleicht qualitativ hochwertigere Module und etwas ja, umständlichere Montagekonstruktion zum Beispiel brauche für meinen Balkongeländer, dann liege ich halt auch mal bei zwei Modulen, dann bei Größenordnung 1500 €. Aber wenn ich ein Modul anschaue, wenn ich ein sonniges Plätzchen habe an meinem Balkon, wo nahezu von morgens bis abends Sonne drauffällt, dann kann ich damit halt auch ungefähr 5% von meinen Stromkosten decken. Und es ist auch ein sehr schönes Gefühl. Ich habe selber so ein Steckersolargerät auf dem Balkon stehen. Wenn Sie jetzt tagsüber um die Mittagszeit am Computer sitzen und mal in die Ertragsdaten reinschauen, und Sie stellen fest, bei einem sonnigen Tag, dieses eine Modul draußen, das produziert gerade genauso viel Strom, wie ich in der kompletten Wohnung brauche, inklusive meinen Computern, meinen Standby-Geräten. Das ist einfach auch ein sehr gutes Gefühl, weil ich brauche dann in dem Moment einfach gar keinen Strom aus dem Stromnetz. Ich versorge mich hier selber.
Ist noch was reingekommen, Thorsten?
Hier gibt es eine Frage, die ich gerne beantwortet haben möchte, auch beantwortet haben möchte, weil ich die Frage noch nicht ganz verstehen kann. Gibt es eine Plattform, auf der man freie Kapazitäten für Photovoltaik sehen kann? Derzeit bestehen keine lieferfähigen Kapazitäten. Was ich wohl kenne, ist ein Rechner, der mir sagt, ob in meiner Gegend eventuell überhaupt genug Sonne scheint. Das habe ich wohl schon mal gehört im Zuge der Recherche. Hier geht es aber um die freien Kapazitäten für Photovoltaikanlagen. Gibt es dazu Informationen, die sich die Zuschauerinnen und Zuschauer im Internet besorgen können?
Also ich vermute, die Frage geht in die Richtung, was die Kapazitäten von Handwerkern und von Materialverfügbarkeit angeht. Weil das ist solche Portale, so wie Sie es gesagt haben, wo man sowas berechnen kann, wo man für die Planung nutzen kann und schauen kann, wie viel Solarstrahlung fällt auf mein Dach und wie kann ich den Strom auch gut nutzen. Da gibt es einige Plattformen. Also da gibt es zum Beispiel Solarkataster in manchen Bundesländern, wo ich dann tatsächlich meine Adresse eingebe und dann wird mir da gesagt, wie viel Sonne fällt denn auf mein konkretes Dach, auf meine Fläche. Und wir haben zum Beispiel auch bei der Verbraucherzentrale NRW so einen Online-Rechner, wo man dann eine konkrete Anlage, die man vielleicht gerade plant, auch eingeben kann und mal schauen kann mit meinem persönlichen Stromverbrauch, wie viel Eigenverbrauch habe ich denn? Wie viel Strom speise ich noch ein? Wie viel Strom nutze ich dann vielleicht für ein Elektroauto oder mit dem Batteriespeicher? Da kann man sowas als Planungstool nutzen. Das gibt es auf jeden Fall. Eine Online-Plattform, wo ich jetzt sehen kann, welche Handwerker gerade noch Kapazitäten haben oder welche Module gerade verfügbar sind, sowas kenne ich leider nicht. Also da ist im Moment der Weg leider der, dass man schaut, dass man einen Fachhandwerker findet, der die Anlage dann später montieren kann und dass man mit denen ins Gespräch kommt. Es ist im Moment schwierig, die Rückmeldung haben wir auch von vielen Verbrauchern, dass die Handwerker natürlich überlastet sind, dass die ausgebucht sind, dass es da auch schwierig ist, überhaupt mal einen Termin oder ein Angebot zu kriegen. Da kann man von unserer Seite nur sagen, bleiben Sie hartnäckig, bleiben Sie dran, rufen Sie den halt noch ein zweites und ein drittes Mal an, wenn er sich nicht meldet. Ich glaube, dann kommt man schon irgendwann zum Ziel und findet jemand, der einen da versorgen kann.
Hier haben wir noch eine Frage, die sich sowohl an Herrn Neuhaus als auch an Sie, Herr Sutter, richtet. Wer von Ihnen beiden sie beantworten mag. Wie groß sollte ein Speicher sein, um im Falle einer Stromunterbrechung einen Tag, 24 Stunden, davon von der Versorgung nicht mehr abhängig zu sein? Mit anderen Worten, könnte mir ein Stromspeicher bei dem Blackout, über den wir ja auch berichtet haben, dass er nicht völlig ausgeschlossen ist, könnte er mir dabei helfen? Wer von Ihnen beiden mag sich diese Frage greifen?
Ich würde gerne anfangen und dann lasse ich dem Herrn Neubauers noch die Ergänzungen. Also wir von der Verbraucherzentrale, wir geben für die Speichergröße eigentlich einen Daumenwert, den wir empfehlen. Wir sagen einfach, man nimmt den Jahresstromverbrauch des Gebäudes, das können zum Beispiel 5000 Kilowattstunden sein, und diesen Jahresstromverbrauch, den teile ich durch 1000 und dann habe ich ungefähr die Speichergröße in Kilowatt. Stunden, den ich dann in den Keller stelle. Also bei 5000 Kilowattstunden Jahresstromverbrauch empfehlen wir ungefähr 5 Kilowattstunden Speicher. Das ist jetzt aber die normale Anwendung, einfach nur Photovoltaik mit dem Speicher. In dem Moment, wenn ich jetzt noch mehr mit dem Speicher machen möchte, und darauf zielt ja die Frage ab, so eine Art Notstromversorgung und sowas, dann muss der Speicher schon deutlich größer sein. Aber da kann man jetzt auch aus meiner Sicht keine konkrete Zahl den Fragenden jetzt nennen, sondern da muss man sich anschauen, was hat der für einen Stromverbrauch in den 24 Stunden, das ist die entscheidende Größe. Diese Strommenge muss ja in den Speicher reinpassen und muss als Reserve drin bleiben. Und jetzt ist halt ganz unterschiedlich, wie groß der Haushalt ist, was er für Verbraucher hat. Deshalb die konkrete Zahl kann man nicht nennen, aber mit einem Fachhandwerker zusammen das Thema konkret ansprechen. Ich will einen Speicher mit Notstrom oder mit Ersatzstromversorgung, auch schon zwei unterschiedliche Dinge, und dann die Speichergröße mit dem Handwerker gemeinsam bestimmen und auslegen. Das ist aus meiner Sicht der richtige Weg.
Aber ich verstehe Sie schon richtig, dass wenn ich einen Raclette-Abend habe mit Gästen und Freunden und zwei Grills anschmeiße, dann ist es vermutlich nicht so clever, das zu machen, wenn ich eine Stromunterbrechung habe. Den sollte ich dann vermutlich absagen. Oder Herr Neuhaus, würden Sie trotzdem zum Raclette kommen? Schmeckt auch kalt.
Ich wollte gerade sagen, wenn es kaltes Steak gibt, schwierig. Es ist so, wie der Kollege gerade gesagt hat, das muss man individuell berechnen, aber vielleicht mal zwei, drei grundsätzliche Geschichten. Es gibt da Ich sag mal, da gibt es schon ein paar Missverständnisse. Also erstmal unterscheiden wir hier zwischen Inselfähigkeit und Notstrom. Ganz einfach erklärt, Notstrom ist, wenn von außen kein Strom mehr kommt, weil für Zeit X das Netz halt kein Strom mehr liefert. Und dann laufen halt für eine Zeit Y noch das oder jenes Gerät. Inselstrom ist, wenn der Strom wirklich lange ausfällt, vielleicht über mehrere Tage, und dann der Speicher auch noch in der Lage ist, sich über die eigene Photovoltaikanlage wieder aufzuladen. Letzteres meinen in der Regel 9 von 10 Endkunden. Ja, also die haben so die Vorstellung, wenn ich einen notstromfähigen Speicher habe, dann kann so ein Blackout ruhig 2 Tage kommen und dann scheint morgen die Sonne wieder und dann leitet sich der Speicher auf. Das können im Moment meines Wissens nach seriös und gut nur zwei Hersteller, was sich auch entsprechend im Preis niederschlägt. Notstrom ist In unserem Breitengraden, die letzte Zahl, die ich gelesen habe, war das im Schnitt in Deutschland pro Jahr jeder Einwohner 60 oder 62 Sekunden Stromausfall hat, der dann auch im zweiten und nachts stattfindet, wo es gar nicht nach ist. Also da geht es ja darum, die wichtigsten Geräte einer Zeit X über Wasser zu halten. Und da muss man schauen, ist ganz einfach, wir haben Module, das hat bei uns ungefähr 2,4 Kilowattstunden an Speicherkapazität. Und das ist dann relativ einfach, jedes Modul kann dann eben 2,4 Kilowattstunden. Und wenn Sie sagen, okay, ich verbrauche vielleicht 3.000 oder 4.000 Kilowattstunden im Jahr, dann bräuchten Sie, um das 24 Stunden zu machen, 10 Kilowattstunden. Da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das machen nur die Menschen, die sagen, okay, ich will da total sicher sein und so weiter. Und deswegen nehme ich dieses Geld auch in der Hand, weil das dann relativ teuer ist. Aus meiner Sicht macht es Sinn, so 2, 3, 4 Kilowattstunden zu bevorraten, eher 2 als 4. Das würde dann für vielleicht 1, 2 Stunden, vielleicht auch 3 reichen, die wichtigsten Geräte weiter zu betreiben, ohne dass da was passiert. Und darum geht es ja hier in diesem Breitengrad. Wenn wir darüber reden, und das ist ja jetzt leider aus aktuellem Anlass leider, leider immer mehr der Fall, die Anfragen kriegen wir auch, dass Menschen das Bedürfnis haben, sich autark zu machen für einen Katastrophenfall und da über Wochen autark sein wollen mit einer PV-Anlage, mit einem Speicher. Also das ist nicht der normale Anwendungsfall und da werden Sie dann auch ganz individuelle Sachen machen müssen, die dann auch überhaupt nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun haben. Ja, also das, was der Kollege gerade gesagt hat, das würde ich genauso unterschreiben. Das ist der Normalfall. Die Speicher tendieren heute zu einer etwas größeren Größe, weil eben E-Mobilität dazu kommt, auch mit dem Thema Wärmepumpe, was jetzt dazu kommt, sodass wir heute sagen, bei 5000 Kilowattstunden Verbrauch, Erzeugung sehen wir eher, dass die Tendenz zu so 7, 8, 9 Kilowattstunden Speichern geht, manchmal sogar 10, aber ich sage mal 7 ist so, dass die Unterkante. Die normale Standardrechnung würden wir genauso vornehmen mit 5 Kilowattstunden und da muss man sich individuell angucken. Ja, aber da liegt der Teufel im Detail. Also Notstrom ist nicht der Notstrom, wir unterscheiden zwischen inselfähig, muss der Endkunde nicht tun, aber man muss es ihm sagen, damit er weiß, was er da kauft und nicht hinterher enttäuscht ist, wenn er dann ein Jahr später versteht, was er gekauft hat.
Und ich darf vielleicht noch ergänzen, dass man auch, wenn man keinen Speicher betrachtet, wir ganz oft die Nachfrage kriegen, wie sieht es denn aus, kann ich die Photovoltaikanlage nutzen bei Stromausfall, also nur die reine PV-Anlage ohne Speicher. Das geht. Und da muss man einfach am Anfang schon mal klarstellen, eine PV-Anlage, die am Netz, das im Stromnetz dranhängt, die horcht auch immer ins Stromnetz rein. Wenn das äußere Stromnetz durch einen Stromausfall oder durch eine Abschaltung abschalten wird, dann muss die Photovoltaikanlage aus Sicherheitsgründen abschalten. Dann ist die erstmal aus. Das ist ganz wichtig, weil das ganz viele Verbraucher auch nicht auf dem Schirm haben. Die denken dann bei Stromausfall, ja, ich habe ja eine PV-Anlage auf dem Dach und die läuft dann weiter. Nein, tut sie leider nicht. Das ist aber aus Sicherheitsgründen so vorgegeben. Wenn der Netzbetreiber an den Leitungen arbeiten will, dann darf der jetzt nicht von der Leiter fallen, weil gerade irgendwo noch eine PV-Anlage läuft.
Das ist ein guter Punkt. Was mache ich denn, wenn es jetzt mal nicht funktioniert, Herr Sutter?
Sie meinen, wenn der Strom jetzt ausfällt?
Ja, zum Beispiel. Und ich brauche ihn dringend.
Also da gibt es eben nur die Möglichkeit, am Anfang sich zu entscheiden, nehme ich eine normale Photovoltaikanlage, eine normale PV-Anlage mit einem Speicher. Dann muss ich einfach durch den Stromausfall durch, dann muss ich warten, bis der wieder vorbei ist. Da hilft mir die Technik erstmal nicht weiter. Wenn ich von vorne weg sage, ich brauche eine sichere Lösung, wie der Herr Neuhaus gerade gesagt hat, dann nehme ich eben einen Speicher, der diese Notstrom-, Inselstromfähigkeit hat. Dann kann ich eine gewisse Zeit des Stromausfalls dann mit überbrücken. Aber ich sehe auch die Notwendigkeit jetzt nicht unbedingt, vor allem wenn man sich so anschaut, wann wir in letzter Zeit eigentlich größere, längere Stromausfälle in Deutschland hatten. Dann war das doch oftmals auch, Stichwort diese abknickenden Strommasten in NRW vor einigen Jahren, dann waren das die Winterzeiten. Dann waren das die Zeiten, wo ich ganz wenig Sonne habe, wo ich vorher vielleicht sowieso 2 Wochen schlechtes Wetter hatte, Schneefall auf den Anlagen. Also ob ich da mit einem PV-Speicher dann in dem Moment dann gerade gut agieren kann, da bin ich sowieso ein bisschen am Zweifeln, sage ich mal.
Sie würden wir genauso sehen, dieses Thema Notstrom, das ist sehr... Das ist ein sehr emotionales Bedürfnis, was rational begründet wird. Aber wenn man sich das genau anguckt, der Sinn eines Speichers ist in erster Linie den eigenen Stromverbrauch hochzukriegen, also wirklich die selbst erzeugten, günstig erzeugten Stunden wegzuspeichern, um sie dann zu nutzen, wenn wir keine genügende Erzeugung haben, zu vermeiden, dass wir aus dem Netz Strom beziehen. Das ist der erste primäre Sinn eines Speichers. Notstrom ist ein Nebeneffekt. Ja, kann man was mitmachen, kann man auch eine gewisse Sicherheit reinkriegen, aber so eine endgültige Lösung ist halt eben schwierig. Aber im Vergleich zu anderen, wenn Sie keine PV-Anlage haben und keinen Speicher haben und Ihnen fällt der Strom aus, dann müssen Sie auch da durch. Und dann fällt auch jede Gas-, jede Ölanlage, alles fällt aus, weil die alle Strom brauchen. Und dann haben Sie auch da kein warmes Wasser und auch da bleibt es Licht aus. Also ich sage mal, wenn wir beraten, dann beraten wir in erster Hinsicht auf diese wirtschaftlichen Anwendungsfälle, eigenen Strom erzeugten Speichern. Wir beraten weniger. Wenn das haben möchte, ja, aber wenn die Frage ist, das investierte Geld, und das kostet einfach mehr Geld, Punkt, und das investierte Geld, macht das denn Sinn? Wenn diese Frage in diese Richtung kommt und wirtschaftlich, dann würde ich erst mal verneinen, weil es ist ja nicht nur so, dass Sie die Investition haben, sondern Sie müssen ja permanent diese 2, 3, 4 Kilowattstunden auch gespeichert lassen und können die nie aus dem Speicher rausziehen, weil wenn sie weg sind, haben Sie den Stromausfall auch keinen Notstrom. Sie müssen die einfach als Puffer immer drin lassen. Wirtschaftlich ist das nicht.
Hier gibt es noch eine Frage zur Wirtschaftlichkeit, die vermutlich viele Zuschauerinnen und Zuschauer betrifft. Hier stellt eine Leserin oder ein Leser die Frage nach dem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden. Das ist so die übliche Menge, die zugrunde gelegt bei einem vierköpfigen Haushalt. Hier wird extra dazu geschrieben, ohne E-Auto, also soll kein Auto geladen werden damit und es soll auch keine Wärmepumpe betrieben werden. Kurzum, lohnt sich das überhaupt, für 4.000 Kilowattstunden eine Anlage montieren zu lassen?
Bitte, der Kollege.
Ja, also aus unserer Sicht lohnt sich das schon. Natürlich muss ich bei den Angebotspreisen, wir kriegen auch ab und zu mal welche auf den Tisch, die eben sehr überteuert sind, da muss man schon ein bisschen drauf schauen, dass man nichts Exorbitantes dann beauftragt, sage ich mal, gerade in der jetzigen Situation. Aber grundsätzlich auch mit einem Jahresstromverbrauch von 4.000 Kilowattstunden würden wir jemand raten, eine Photovoltaikanlage zu machen, ganz klar. Ich kann dann mit der PV-Anlage, ich sag mal Größenordnung 30% Eigenverbrauch so realisieren. Wenn ich es mit einem Speicher koppel, dann wären es 60 oder vielleicht sogar 70% Eigenverbrauch. Und das reduziert einfach ganz deutlich meine Stromrechnung. Und das ist im Moment das zentrale Argument. Das ist auch das Argument, weswegen viele Verbraucher und Verbraucherinnen jetzt zu uns in die Beratung kommen, zu den Energieverbrauchern kommen und sagen, jetzt will ich eine PV-Anlage. Ich habe mir das jahrelang angeschaut. Ich habe mich noch nicht getraut oder ich habe Technik von noch nicht verstanden. Aber jetzt ist das so ein bisschen die Initialzündung, dass die Leute in das Thema reingehen und sich damit zu beschäftigen.
In das Thema reingehen, sich damit beschäftigen. Das haben wir in der vergangenen knappen Stunde getan, Thorsten.
Ich habe viel gelernt.
Ich auch.
Zum Beispiel wusste ich nicht, dass die PV-Anlage ausgestellt wird, wenn Notstrom, also wenn der Strom ausfällt. Da hätte ich tatsächlich auch angenommen, es geht dann weiter mit Strom vom Dach. Wir haben leider nicht alle Fragen beantworten können, die Sie uns eingesandt haben. Diese Fragen haben wir trotzdem gesehen. Wir versuchen das im Nachgang für Sie zu beantworten. Wir bedanken uns an dieser Stelle, Hanna und ich, bei Herrn Sutter und bei Herrn Neuhaus.
Natürlich ist unser Stream auch im Nachgang noch verfügbar auf unserer Website handelsblatt.com und als Podcast.
Damit, falls Sie sich später zugeschaltet haben, Sie die Eingangsfragen, die vielleicht dabei gewesen sind und denen, die Sie später eingeschickt haben, beantwortet werden.
Und Sie können uns natürlich auch schon für nächste Woche zum Thema Wärmepumpen Fragen schicken an live@handelsblatt.com. Ich freue mich auf nächste Woche, Thorsten. Du auch?
Ja.
Wunderbar. Dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuschauen und sagen.
Und vor allen Dingen bedanken wir uns bei unseren beiden Experten, Herrn Neuhaus und Herrn Sutter. Vielen Dank.
Dankeschön.
Wiederschauen.
Tschüss.